Leute, wir sind wieder da. Ich frage Leute.
Leute.
Das ist immer noch der Husten, den
ich mit Zigarettenraucher Handy. Ja,
ehrlich, nee, das ist immer noch so ein bisschen von vor 2 Wochen, wo ich so krank war. Deswegen habe ich immer noch so ein bisschen Husten. Ey, wir sind zurück. Wir sind pünktlich. Wir sind überpünktlich, denn wir haben gerade Sonntag, den 21. Dezember, den 4. Advent übrigens. Dominik, wir verbringen gerade den 4. Advent zusammen. Und es ist 16.01 Uhr an einem Sonntag. In 3 Stunden kommentieren wir Bromance Game of the Week hier im Büro. Wir sind auch schon im Büro und haben extra gesagt, lass uns vor dem wir kommentieren aufnehmen, weil dann kriegen alle Bromance Stage Studenten das Recap der ersten College Football Playoff Runde und die Preview für die Quarterfinals direkt frisch serviert Dienstagnacht, so wie es sein muss. Aber erstmal, Dominik, wie geht's dir? Wie war dein Sonntag bisher? Hast du dein Wochenende genossen? Was ist so los?
Ja, ich hab's richtig genossen. Ich habe natürlich dann das Samstag-Nachtspiel noch geschaut mit den Bears und Packers und habe das dann bis 5.30 Uhr in der Früh erst angeschaut. War todesmüde, aber hat sich 100% gelohnt, weil Caleb Williams einfach am Ende entschieden hat, dass er absolut den Klatschfaktor hat, den jeder Quarterback sich wünscht zu haben. Und da habe ich schön ausgeschlafen und bin aufgestanden, wirklich schnell Frühstück gemacht und direkt ins Büro, um mich vorzubereiten für heute. Also das ist der Short Turnaround. Die lange Woche fängt schon an. Also gestern hat es schon mit dem ersten Spiel angefangen, heute 2. Dann Dienstag fliege ich nach Miami für das Netflix-Spiel und Donnerstag kommentiere ich dann Vikings gegen Lions in Miami. Fliegt dann zurück und dann mal schauen, ob wir dann Sonntag den Doubleheader wieder haben oder nur ein Spiel.
Wer weiß, ja, das wissen wir dann nicht. Aber genau, für alle, die sich wundern, wir haben natürlich gestern, wir durften gestern ein Samstagsspiel kommentieren. Also wir hatten ja gestern 2 Samstagsgames, einmal Eagles Commanders und dann danach um 22 die Packers und die Chicago Bears. Und wir durften gestern schon, also Dominik und ich, auf The Zone, auf dem NFL Game Pass, das erste Spiel kommentieren ab 23 Uhr, deswegen sind wir heute beide schon ein bisschen müde, aber schon direkt auch irgendwie in dem, es fühlt sich so ein bisschen, als ob man so in diesem Groove ist. So, es fühlt sich aber auch nicht wie Wochenende an, irgendwie, wenn man so im Büro ist und dann Samstag im Büro, weil jetzt Sonntag im Büro ist. Aber hey, it is what it is, wir haben Bock, es macht natürlich total viel Spaß. Wir gehen nachher, wie gesagt, auch rein um 19 Uhr, dann Bromance Game of the Week, Klappe die 2. und dieses Mal sogar einen Doubleheader, 2 Games. Aber gut, das ist ja eh schon in der Vergangenheit, wenn ihr es jetzt hört. Also, lass uns reingehen. Keine Zeit verlieren, denn wir hatten geile Games. Aber warte, bevor wir da hinkommen, haben wir noch News. Ich würde News vielleicht vorher packen und dann gehen wir in den Recap. Dominik, gib uns einmal kurz die Updates. Was hat sich in der College-Football-Welt alles so bewegt, bevor wir in das Recap der ersten Runde der College-Football-Playoffs gehen?
Also, ich halte es mal ein bisschen kleiner. Ich glaube, zu keinerlei Überraschung ist es dann passiert, dass Iowa State Quarterback Rocco Becht ins Transfer-Portal gegangen ist. Sein Coach ist natürlich jetzt hat rüber gewechselt, Coach Campbell, zu Penn State und nimmt wahrscheinlich seinen Quarterback auch direkt mit. Und ich glaube, es wird einer der ersten von vielen Transfers sein, die Penn State dann reingekommt, weil natürlich, wir haben Coach Franklin entlassen Mitte der Saison und Coach Franklin hat gefühlt jeden Recruit, den Penn State hatte, ja mitgenommen jetzt nach Virginia Tech, nachdem er seinen neuen Deal gesigned hat. Und Penn State weiß halt noch nicht, was sie tun werden. Aber ich glaube, wir sehen so einen richtigen Shift in der College-Football-Welt, dass Coaches sich nicht mehr so arg bemühen um die Recruits aus der Highschool, weil sie sagen, hey, die Leute, die haben schon im College gespielt, die kennen sich aus, wir können ihnen Geld geben, dass ein besserer Spieler kommt als vielleicht ein Highschool-Spieler. Und ich glaube, da sehen wir viel mehr, dass einfach diese Recruiting-Classes sich so shiften, dass man eher Transfers holt, anstatt die ganze Zeit nur auf Highschool-Spieler setzt. Mhm. Natürlich, die Top-Highschool-Spieler will ja immer noch jeder haben, weil sie so unglaublich gut sind. Aber dann bin ich einfach gespannt, wie es sich weiter wendet. Dann die nächsten News. Coach Dillingham, der Arizona State Head Coach, hat auch eine sehr interessante Pressekonferenz geführt. Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Er ist loyal zu Arizona State. Er liebt die Schule. Er liebt es, in Phoenix zu sein. Und hat da während dem Interview halt auch gesagt, hey, weißt du was, wie kann es sein, dass wir in Phoenix nicht jemanden haben, der uns einfach einen 30 Millionen Dollar Check schreibt, dass wir da weiter rekrutieren können, dass wir aufs nächste Level kommen können, weil boah, das wäre ja richtig geil, wenn ich jetzt nochmal 30 Millionen hätte, neue Spieler reinzubringen. Und dann fragt er quasi die Stadt Phoenix, könnt ihr uns mit ein bisschen Geld geben oder halt alle Leute, die in Phoenix leben. Fand ich auch cool. Ich mag Coach Dillingham sehr. Ich mag einfach seine Art und Weise. Er ist jung, erfrischend, ist jemand, der keine Ausreden findet. Natürlich, jetzt hast du dann Star Quarterback mit Coach mit Sam Levitt, der im Transferportal ist. Aber er sagt, ja, ist egal, wir müssen einfach weitermachen. Und er findet keinerlei Ausreden momentan. Und mal schauen, was kommt. Vielleicht kommt eine schöne Donation. Aber die schöne Donation
hat sich gefunden.
Gute Überleitung. Ja, ein Staat, wo man vielleicht nicht so denkt, dass da übelst viel Kohle fließt. Aber ein gewisser David Booth. Er ist ein Alumni, er ist ein Longtime Donor. Und er hat gesagt, weißt du was? Kansas Athletics. Es ist eine normalerweise Basketballschule. Also jeder denkt an die Kansas Jayhawks, an Basketball und alles. Aber er hat gesagt, ich will einfach so viel Geld reinballern, dass wir im Football und im Basketball so ordentlich geile Teams wieder haben, dass wir die besten Spieler haben, dass sie National Championships gewinnen. Und er gibt den Kansas Jayhawks 300 Millionen.
Bei ihm läuft's.
300 Millionen gibt er einfach als Spende für das Athletic Program.
Überleg mal, du hast so viel Geld über, weil das ist ja nicht mal, er hat 300 Millionen, sondern überleg mal, wie viel Geld er haben muss, damit 300 Millionen für ihn eine Spende sind. Weißt du, was ich meine?
Es ist krass. Also die News sind ja schon ein bisschen älter. Also sie kamen ja im Sommer schon raus. Der Plan ist da durchgegangen. Aber natürlich kannst du nicht einfach nur einen Check schreiben und dann kommt es an am nächsten Tag. Sondern es hat sich jetzt lange gedauert. Man musste ein paar rausziehen. Wie kriegt man das Geld erst rüber? Und mit dem Anfang des neuen Jahres geht dann natürlich jetzt halt erst alles los. 300 Millionen. Er ist ein Hedgefund-Manager, also wie sagt man das auf Deutsch? Also er arbeitet schon mit Aktien und Börsen und Finanzberater eher.
Er verwaltet im Endeffekt ja das Geld von anderen Leuten.
Genau.
Ich glaube, das ist eher so die Beschreibung, oder?
Stimmt. Kannst du genauso sagen. Also ihm gehört Dimensional Fund Advisors. Der ist eine globale Firma und kommt drauf an, wie man sieht, aber es sind rund 1 Trillion US-Dollar. Manche sagen 853 Milliarden, manche sagen 1,3 Trilliarden. Ist das der nächste Schritt?
Ja, Trilliarden, ja. Wenn du mehr als Milliarden hast, ja.
Da muss man sich schon vorstellen. 300, das ist so krass. 300 Millionen davon. Ja, nichts. Das ist ja gar nichts.
Ja gut, aber das
gehört ihm. Es ist nicht sein Geld. Ja, aber das gehört ihm nicht. Aber jetzt sagen wir mal, er hat 1,3 Milliarden oder Trilliarden. Sagen wir mal, wir machen es einfach 1 Trilliarden US-Dollar. Und er kriegt 10% davon.
Nee, so viel bezahlt
er als nicht. Kommission, ja. Also du musst dir vorstellen, dein Rate of Growth und so weiter. Sagen wir mal, er hat eine der besten Firmen, deswegen kommen alle zu ihm. Er kann den Markt manipulieren. Er macht wahrscheinlich durchschnittlich Profit mit all den Aktien 13-15%. Was ultra, ultra gut ist.
Deswegen ist aber nicht 10% die Commission. Das wäre ziemlich viel.
3%.
Ja, aber selbst das
sind 3 Milliarden!
Ja, genau, aber das sage ich ja. Selbst wenn es 3% sind, naja, das sind nicht 3 Milliarden, das sind 30 Milliarden. Du bist bei 1000. Deswegen sind es 30. Aber das meine ich ja, also 10% ist zu viel. Ja. Aber selbst wenn es einstellig ist, was ist 100%?
Auch wenn es 1% ist, das einfach
10 Milliarden. Auch wenn es 1% ist, sind es 10 Milliarden, was halt dann wieder, warte, bin ich gerade blöd? Ja, 1000? Nee, 10.000 Millionen sind, oder? 10 Milliarden?
Ey, es ist zu
viele Nullen. Ihr wisst alle, was ich meine. Es ist auf jeden Fall genug Geld, um 300 Millionen einfach mal zu spenden.
Aber weißt du, an wen mich das erinnert, wenn ich einfach so viele Summen höre und einfach so viele Nullen durch den Kopf habe? Immer an diese Ente von da. Spaß. In seinem Chalet ist der irgendwo da drüben. Spaß. Nee, aber an die alte Ente, die bei Donald Duck ist. Wie heißt der? Der dann auch immer so sein Geld springt und alles. Dagobert? Oh.
Dagobert Duck.
Ja, Dagobert Duck. Dagobert Duck, yeah. Dagobert Duck, Digga. Oh, Mann.
Dagobert Duck, Digga.
Das ist auch eine Aussage. Aber, ja, das waren die einzigen News, die wir wirklich so seit Freitag schon haben, die jetzt rübergekommen sind. Ich bin auch einfach gespannt, was wir noch in dieser crazy Offseason haben werden. Dylan Raiola haben wir ja schon angesprochen im Transferportal, Sam Levitt haben wir angesprochen, DJ Lagway ist im Transferportal.
Ja.
Mich würde es nicht Nee, mich würde es nicht überraschen, wenn DJ Lagway entweder zu James Madison geht und damit seinem ehemaligen Headcoach Billy Napier sich wieder vereint, oder auf einmal kommt Kansas.
Kansas. Das Geld ist da, aber weißt du, was ich auch gesehen habe? Was ist, das ist vielleicht eine Quizfrage für alle, aber auch für Dominik. Wer ist der einzige Five-Star-Quarterback, der dieses Jahr, also von der Class 2020, also von 23 und 24, die da Starting Quarterback waren im College Football, jetzt nicht Class in dem Recruiting Class, sondern die 23 oder 24 gespielt haben, beide Jahre und jetzt 25, also diese Saison auch, die nicht, der einzige Quarterback, der dann nicht getransfert ist, der einzige Five-Star-Quarterback.
Ist es Arch Manning?
Ja. Ist der einzige Quarterback, der Five-Star hatte, als er aus der Highschool kam, der 23, 24, 25 auf einem College-Football-Roster war, der nicht getransfert ist.
Ja.
Weil, überleg mal.
Das ist halt so eine komische Sache, weil Julian Sayen war ja bei Alabama und da war er auch nur ganz kurz. Da war er nur für das Spring-Semester und dann ging er rüber zu
Ohio State. Ja, aber klar, es gibt andere, die auch dann jetzt schon länger bei irgendwelchen anderen Colleges sind, aber ich fand das krass, wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, wie instabil die College-Football-Welt ist und wie schnell sich Dinge verändern.
Ja, jedes Jahr.
Das ist so krass.
Man unterschreibt und man sieht es ja mehr und mehr. Und im Prinzip ist es nichts anderes als zuvor. Nur dieses Mal hast du die Option, irgendwo hinzugehen. Aber auch als ich gespielt habe und als Björn gespielt hat, dein Stipendium war eigentlich ein Einjahresstipendium. Und jedes Jahr konnte der Coach dann sich entscheiden, es weiter zu verlängern. Oder zu sagen, hey, wir haben kein Stipendium mehr für dich, wir müssen Platz machen für jemand anders. Das geht ja, das ging ja damals auch schon. Nur jetzt sieht man heutzutage, wie dann es wirklich so einen richtigen Social-Media-Post gibt, mit man unterschreibt einen Vertrag und dies und das, dass man jetzt eine Contract-Extension hat. Dass es dann wirklich nur ein Vertrag ist, den du und die Schule jetzt haben, dass du da für ein weiteres Jahr Football spielst. Und das finde ich halt, ist eine komplett andere Welt, weil jetzt ist so öffentlich zu machen von, hey, wir haben jetzt 80% von unserem Roster resign und dies und das. Schon ein bisschen wild, muss man sagen.
Ja, schon, ist schon sehr komisch. Ja. Also, aber guck mal, das macht es ja auch durch das ganze Name, Image, Likeness, die ganzen Deals, das Geld, was ja fließt. Wir haben gerade schon gesagt, 300 Millionen. Das war ja eigentlich klar, dass es sich so entwickelt. Deswegen, also ist jetzt ja keine Überraschung, aber trotzdem komisch zu sehen, wenn man College-Football lieben gelernt hat, wie es halt damals war. So, wo du nicht einfach so, ey, ich gehe jetzt zu der Uni oder ich bekomme da jetzt 3 Millionen. Und das Ding ist, es hat ja auch dann schon Einfluss auf die National Football League, weil es gibt ja auch schon viele General Manager, die jetzt sagen, ey, mir ist eigentlich nicht egal, aber mir ist nicht mehr so wichtig, wie gut der Spieler vielleicht ist oder wie viel Potenzial er hat. Mir ist die Nummer 1 Priorität ist, wie doll liebt er Football ohne Geld.
Mhm.
So, weil das ist, und das fand ich, ich weiß nicht, welcher GM in der NFL das war, ich habe irgendein Interview gesehen, muss ich nochmal nachgucken. Aber da fand ich die Aussage echt treffend, weil das Ding ist, was bringt es dir, wenn du dir einen First-Round-Pick nimmst und du denkst, er hat das Potenzial, crazy zu sein, er wird Hall of Famer, weiß was ich, Defensive End, und der wird in seiner Karriere 150 Quarterback-Sacks haben und wird nur bei deinem Team spielen. Aber erstens, du weißt es nicht, weißt du sowieso nicht, aber dann, egal wie viel Geld du ihm gibst, wer sagt denn, dass er da nicht so geldgeil ist, sage ich mal, dass er dann nicht wieder irgendwo anders hingeht, das hast du sowieso. Dann aber auch, wie viel Motivation hat, wenn er First-Round-Pick ist, weil der First-Round-Pick-Contract in dem Moment vielleicht gar nicht mehr das ist, was er eigentlich braucht, weil er hat vorher schon 10, 15 Millionen verdient.
Ich bin auch bei dir.
Und deswegen shiftet sich ja nicht nur die College-Football-Welt, sondern die National Football League gleichzeitig mit.
Ich glaube, wir werden...
Du musst so anders... Boah, das ist krass. Du musst so anders rangehen, wenn du General Manager bist.
Wir werden mehr Vorfälle von Athleten, die viel Geld verdienen im College haben, die dumme Scheiße dann machen, im Sinne von irgendwas off the field, gehen dann in die NFL, und ich glaube, dann werden wir auch reifere Spieler haben, weil am Ende des Tages, wenn du ein Arch Manning bist, und ich weiß, das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil seine Familie ist, wie er ist und so weiter, er kennt sich mit Geld aus. Er kommt jetzt halt nicht rein in die NFL und kriegt seinen First-Round-Draft-Pick-Vertrag von 10 Millionen und denkt sich, das ist was ganz anderes, weil er ja eh schon 6 Millionen gemacht hat bei Texas. Das ist ein Haufen Geld, aber diese extra 4 Millionen machen ja kaum einen Unterschied für ihn.
Mhm.
Er kennt sich schon damit aus, und das weitergeht mit anderen Spielern. Und Jeremiah Smith macht auch 4 Millionen oder so im Jahr. Wenn er First-Round-Draft-Pick ist, dann kriegt er 10. es wird keinen Unterschied machen, weil er es sich schon dran gewöhnt hat. Und dann ist es eher, wie du es gerade angesprochen hast, diese interne Motivation, die man dann hat, warum man sich weiter verbessert, warum man da den Sport besser machen will, wie man sich verbessern kann. Und du hast jetzt natürlich auch diese Resources, deinen Coach zu bezahlen, den du mit dem du 1:1 trainierst. Dann kannst du Gyms bezahlen, du kannst rumreisen, um mit anderen Talenten zu arbeiten. Also, dass man jetzt das auch das sehen muss, jetzt hast du viel mehr Geld verfügbar, direkt in dich wieder rein zu investieren. Ich glaube, wir sehen dann einen Sprung in den nächsten paar Jahren von die First-Round-Picks, die man dann wirklich kriegt. Du hast schon die schlechten Kerne ein bisschen aussortiert, kann man vielleicht so sagen.
Okay,
dass
okay.
Die, die im College richtig krass verdient haben, aber nicht so übertrieben gut waren. Letztes Mal, die letzten paar Jahre war es dann, ey, der hat Potenzial, wir draften ihn und dann hört man nie wieder von ihm, weil er einfach das Geld nehmen wollte. Oder im Vergleich zu, weißt du was, ja, er ist ein Risikopick, aber dann nehmen wir ihn wahrscheinlich in Runde 2 und wir droppen ihn für jemanden, den wir uns besser auskennen.
Safer ist, ja. Ja, und es kommt noch dazu, ich dachte, du wolltest auch vielleicht darauf hinaus, wolltest du vielleicht auch, dass dann ja auch schon Spieler, die viel Geld im College-Sport verdient haben, ja dann auch schon auffälliger werden, wenn sie eh dann Scheiße mit diesem Geld machen, dass ja das NFL-Teams auch mitbekommen und deswegen sie ja dann nicht so hoch nehmen. Weil sie dann ja schon wissen, wie ist dieser Spieler, wenn er viel Geld hat. Deswegen, also es ist, ich weiß gerade nicht, wie wir überhaupt da hingekommen sind, wir haben uns gerade irgendwie vollkommen verloren, aber wird sehr, sehr interessant. Aber guck mal, lass uns jetzt ins Recap gehen, weil die 4 College Playoff Games, die es bisher gab, waren crazy. Also 3 davon waren eigentlich Klatschen. Also was heißt Klatschen? Ja, aber sehr, sehr eindeutig. Und 1 war sowieso das Überraschungsgame of the Week. Also über College Playoffs geredet. Und da müssen wir nochmal eintauchen. Aber die Frage ist, womit willst du anfangen? Was wär dein Game of Choice?
Ich fange gleich an mit dem ersten Spiel, das wir dann direkt hatten am Freitag. Wahrscheinlich auch das interessanteste Spiel von allen.
Ja.
Aber ich will ein bisschen Liebe zeigen zu all unseren FCS-Fans, die es da draußen gibt. Division 1 AA.
Das war auch drüber reden.
Wir hatten ein geiles, geiles Spiel. Und im 4. Quarter hat es dann Montana State einfach den Deckel draufgepackt, 3 Touchdowns noch gemacht und sich weggezogen. FCS Championship-Halbfinale Montana Grizz gegen Montana State Bobcats und Montana State hat sich 48-23 durchgesetzt. Sie sind jetzt im Championship-Spiel der FCS und spielen dort gegen Illinois State, die 30-14 gegen Villanova gewonnen haben. Villanova ist eine Schule aus Philadelphia und auch eine sehr, sehr gute Footballschule. Jetzt hat schnell geworden, aber ich muss da schon sagen, dass dieses FCS-Level, du hast nicht so viel Geld, das da durchfließt, aber trotzdem kriegst du ein paar Baller ab und zu mal durch. North Dakota State wurde ich früh überrascht und rausgeworfen aus deren Bracket. Und das ist ja der Grund, warum College Football in Division 1 mit diesem College Football Playoff sich so gewendet haben, weil sie sehen, wie erfolgreich es für Division 1 AA ist und gedacht haben, ja, so können wir auch ein paar extra Heimspiele und ein bisschen Geld machen und alles.
Ja. Und da geht es am Ende immer drum.
Und ich mag es halt dann das auch Geld. Immer, FCS Championship anzuschauen, weil es einfach so random an einem Samstag ist vor der Natty und allem. Und dann denkt sich, ja, okay, jetzt extra Football. Das kann man ja anschauen.
Das wurde das. Und ich glaube, es lief sogar auch, ich glaube, doch, es lief auch auf der Saison,
glaube ich. Ja, ich glaube.
Deswegen, also wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, das kann man auch dort verfolgen oder konnte man dort verfolgen.
Ja, aber ich fang jetzt direkt mal an.
Lass uns ins erste Game gehen. Ich weiß schon, worüber du reden willst.
Alabama. I don't give a piss about number today. Gegen Oklahoma.
Und da fing meine Tippspiel-Miserie schon an. Weil ich war dieses Wochenende 1 von 3.
1 von 4.
Es war 1 von 4. Also ich war 1 richtig, 3 falsch, so meinte ich.
Ja.
Genau. Ich habe auf Oklahoma getippt. Ihr wisst es ja alle, die letzten Podcast gehört haben. Und ich habe einen Case dafür gemacht. Und das Ding ist, ich gucke mir dieses Spiel an und sie führen einfach 17-0 gegen Alabama. Und dann war ich nur so, shit, Alter, ich habe so einen geilen Tipp abgeliefert. Dominik hat falsch getippt. Geil, ich gehe direkt 1-0 im Tippspiel in Führung. Das war direkt das, was ich gedacht habe. Direkt. Ich war nur so, geil. Und was passiert dann? Der absolute Swing des Momentums durch den Punt, da müssen wir auch noch kurz gleich drüber reden, wo der Panther wirklich den Ball fallen lässt, beziehungsweise normal droppt, wie er ihn droppt, dann aber dann nicht kickt. Du gehst gleich nochmal bestimmt näher drauf ein und erklärst, warum. Und dann wird der Ball geblockt. Alabama ist irgendwie an der Oklahoma 30 und kann dann scoren. Dann hast du noch den Pick 6. Also, dann ist ja alles eigentlich dann innerhalb von 5 Minuten oder so falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können. So. Und dann stand es zur Halbzeit doch 17-17. Und dann hat Oklahoma nichts mehr gemacht. Die waren wie irgendwie eingefroren, schockiert. Ich weiß es nicht. So. Aber wie kann man so gut, und das musst du mir jetzt mal erklären, wie kann man so gut ein Spiel beginnen gegen Alabama und es hinten raus so verkacken?
Ja, ich weiß nicht, ob dann einfach der Fokus verloren gegangen ist oder man einfach nichts mehr machen kann. Weil wenn du mir den Blueprint gibst und sagst, okay, wie kannst du gegen Alabama ein Footballspiel gewinnen? Das ist, dass du das Rushing Game komplett rausnimmst. Und das hat Oklahoma eigentlich gemacht. Die haben nur 28 Yards auf dem Boden zugelassen. Die hatten 4 Quarterback-Sacks. Die haben alles da richtig gemacht defensiv. Aber trotzdem sind die einfach so eingebrochen wegen ja, dummen Fehlern, muss man einfach sagen. Die Interception, also der Pick 6, war ja dann dieses Ende von dem Momentum-Shift. Das genau vor der Halbzeit, man ist nicht mehr so fokussiert gewesen. Man führt 17-0 und man denkt, ach, wir klatschen die jetzt sowas von weg, lass uns in die Halbzeit kommen. Dann ein guter Drive von Ty Simpson, Alabama mit einem Touchdown. Geil. Dann steht es auf einmal 7-17 und man denkt, ja, okay, ja, Alabama muss ja irgendwann mal scoren, das ist kein Ding. Dann hast du den Punt. Und von meiner Perspektive aus war es halt wirklich so, er wollte einen Rugby-Punt machen, wollte ihn gerade loslassen und er rutscht ihm quasi aus der Hand, weil er ihn so ein bisschen nach vorne bringen will, dass er ihn richtig kicken kann. Und er rutscht ihm halt ein bisschen zu früh aus der Hand und als Kicker merkst du das. Manchmal auch Kicken, Punten kannst du sehr gleich vergleichen. Ist mir auch schon mal passiert beim Punt, wo ich einfach dachte, oh fuck, jetzt muss ich weiter reachen oder ich krieg da mein Bein nicht durch. Das wird der schlechteste Punt meines Lebens, wenn ich jetzt kicken würde. Und dann versucht das ja nicht mal. Und ich glaube, dieser eine Momentum-Shift, Alabama kriegt ein kurzes Feld, Oklahoma sagt kein Ding, wir halten euch zu einem Field Goal ist gut. Dann steht es jetzt 10-17, man denkt sich, okay, wir haben jetzt halt einen schlechten Spielzug hier gehabt mit dem Punt, wo der einfach aus der Hand geflutscht ist. Lass uns zur Halbzeit gehen und nichts Dummes machen. Und dann einfach eine Coverage, wo du hast der Safety, der jetzt quasi runtergeht auf die Cornerrolle, nimmt dann die Hard Flat und der Corner nimmt dann Deep Third, also war dann am Ende Cover 3. Und das ist einfach so ein Shift und eine Disguise. Und das sieht man ja sehr oft in der NFL, wie die ganze Defense sich shiftet, die ganzen Disguises man am Ende so hat, die dann nicht pre-snap passen, sondern während des aktiven Spielzugs. Mhm. Und genau dieser Shift ist pre-snap passiert. Und ich weiß einfach nicht, was John Mathieu da versucht hat zu sehen, weil er schmeißt ihn ja wirklich nur an seine Gegenspieler. Und es war dann der leichteste Pick-Six, den man sich je hätte wünschen können.
Ich habe es auch, also ich habe die Highlights geschaut dann und ich war auch nur so, also du hast ja noch nicht diesen All-22-View. So, du hast ja, ich habe ja nur gesehen, okay, er wirft da hin und dann, als der Ball schon in der Luft war, habe ich dann nur gesehen, okay, warum ist da nur ein Alabama-Cornerback und kein anderer Oklahoma-Spieler, egal ob Tight End, Running Back, Wide Receiver. Und ich hab echt nicht, und vielleicht kannst du Licht ins Dunkel bringen, aber ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was Mathieu da gesehen haben muss, dass er den Ball da hinwirft. Weil du siehst wirklich, dass der Wide Receiver eine komplett andere Route läuft. Also für mich als Laie und Fan sah es aus wie eine Misskommunikation. Und der Cornerback hat einfach 1:1 nur die Augen gelesen und gesehen, okay, Mathieu schaut irgendwie da vorne hin. Er weiß auch nicht warum, aber er läuft einfach mal dahin und Mathieu wirft wirklich diesen Ball. Ja. Oder war es irgendwas anderes?
Ich habe keine Ahnung. Also man sieht es ja hier und ich habe den Spielzug hier neben mir. Man sieht, wie das Safety dann hier nach hinten geht. Du hast dann Cover 3 und der steht einfach in der Flat. Also er steht einfach in seinem Assignment und denkt sich, okay, wenn du mir den Ball schnell anschmeißen willst, dann kannst du es. Ja. Und dann war es dieser kostbare Fehler. Kostbar, okay. Und auf einmal ist es 17-17. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt 17-0 führst, auf einmal steht 17-17 wie ein Blitz, der eingeschlagen ist. Du kommst da nicht aus der Halbzeit raus und fühlst dich gut. Und das hat man auch gesehen. Alabama macht da einfach weiter. Dann steht es auf einmal 27-17. Und dann war die Katze eigentlich schon fast aus dem Sack. Alabama hat dann alles richtig gemacht. Oklahoma kriegt dann auch noch ein bisschen mehr Special Teams Probleme, weil der Kicker, der dieses Jahr den Award gewonnen hat für den besten Kicker in College Football, Mr. Sandell hier, verpasst dann auch noch 2 Field Goals am Ende des 4. Quarters, dass es ein One-Possession-Game wird. Und dann war halt einfach die Luft raus und Oklahoma sind zum 5. Mal in den College Football Playoffs gewesen, seitdem es mindestens 4 Teams gibt und haben 0 Siege in den Playoffs. Noch keinen einzelnen Sieg haben sie als Teilnehmer von 5 plus College Football Playoffs. Muss man sich auch vorstellen.
Das ist aber auch hart, ne? Aber ey, it is what it is. Alabama Crimson Tide gewinnt das Spiel dann am Ende 34-24 und gehen damit in die Quarterfinals und dürfen dann, wir gehen ja gleich auch noch kurz in die Preview und tippen die nächsten Spiele natürlich, dürfen dann ran, und das ist natürlich kein leichtes Los, gegen Number One Ranked Indiana im Rose Bowl. Also, das ist natürlich hart.
Du kannst so viele geile Geschichten ja da schon schreiben. Und da muss man halt auch schon sagen, dass Coach Cignetti musste ja dann an die 2-Schule gehen, um da ja quasi seine Headcoaching-Karriere zu starten, weil Alabama wollte ihn nicht mehr machen als ein Receiver-Coach. Coach DeBoer war ein ehemaliger Offensive Coordinator bei Indiana. Also da hast du auf einmal die beiden Headcoaches, die gegenseitig an den Schulen schon mal was hatten. Wo man dann so sagt, ja, okay, die wollen ein bisschen so eine Revanche gegen ihre alte Schule haben. Coach Cignetti hat so ein Feuer unter seinem Arsch angelitten, wo man so, ja, okay, war das auch so. Hat so ein, ja, er ist so heiß drauf. Also Coach Cignetti ist einfach so heiß drauf auf dieses Spiel, um sich zu beweisen. Weil ganz ehrlich, wenn Indiana und Mr. Mendoza, Mr. Heiß Mendoza, Fernando, ich singe jetzt gleich Lady Gaga wegen ihm.
Fernando.
Aber ich sag ganz ehrlich, Coach Cignetti gibt da keine Gnade. Ihm ist Sportsmanlike und all diese Sachen komplett egal. Wenn er eine Chance hat, hier 40 plus Punkte gegen Bama zu machen, nimmt er es. 100.000%. Aber wiederum, es ist Alabama. Ich weiß, man darf sich nicht von dem Logo täuschen lassen.
Sind wir jetzt schon in der Preview?
Nee, ich sag einfach nur, das ist immer noch die...
du hast gewählt schon.
Ich weiß, aber ich bin halt heiß drauf. Okay?
Ich bin auch heiß drauf, aber lass mal erstmal das Recap sein lassen, ja, und dann tippen wir gleich die Games.
Es gibt geile Storylines bei Alabama gegen Indiana.
Okay, Punkt. So, next game. Ja, man kann sagen, der Tipp von mir war noch schlechter als der erste. Weil ich habe ja gesagt, Leute, man kann einen Case für Tulane machen. Wenn die früh in Führung gehen und Ole Miss fängt an zu zittern und dies, das und, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so passiert, dass Tulane in Führung gegangen ist. Ole Miss hat die ersten, warte, lass mich nochmal gerade double checken, die ersten 20 Punkte gemacht? Nee, warte.
Es war schon, okay, nee. 27-3. Okay. War
ein, nee, aber die haben die ersten 17 Punkte gemacht. So, ja. Und dann hat Tulane Field Goal gemacht. Leute, ich sag, wie es ist, Tipp war kacke. Dominik hat auf Ole Miss getippt, natürlich hatte er das richtig. Endstand 41-10 und ich weiß gar nicht, ob man da so viel drüber reden muss über dieses Spiel. Ole Miss hat das gemacht, was sie im ersten Spiel in der Regular Season schon mit Tulane gemacht haben. Auch wieder über 40 Punkte selbst erzielt. 10 Punkte oder halt unter 10 Punkte oder weniger zugelassen. Ey, was soll ich sagen? Tulane ist einfach nicht da, nicht gemacht für die College Football Playoffs, nicht gemacht für die Big Boys. Und man hat einfach in diesem Spiel wieder gesehen, ey, ist zwar ein gutes Team, es macht Spaß anzugucken, aber es reicht dann halt doch nicht für diese Top 10.
Hey, es ist eine unvergessbare Saison für alle Spieler von der Tulane Green Wave. Die dürfen sich freuen, mal in den Playoffs gespielt zu haben, aber man sieht einfach den Klassenunterschied von einem SEC-Team und halt einem Group of Five-Team. Und Ole Miss, Zwischenstand zu einem Standpunkt für das Spiel war 41-3. Also es war ja schon vorbei und das erste Spiel ist ja auch 45-10 ausgegangen, dieses 41-10. Es war einfach die klare Wiederholung von, wir sind besser als du, wir machen einfach alles, was wir machen können. Und am Ende des Tages, Ole Miss ist der Gewinner, aber für mich der größte Gewinner in diesem ganzen Thema ist immer noch Lane Kiffin, weil LSU hat es ja quasi verboten, dass er Ole Miss coachen darf während dieser College-Football-Playoff-Situation, aber dafür gleichen sie seine Bonusse aus, die er bekommen hätte, wäre bei Ole Miss geblieben. Und es sind nur eine kleine 250.000.
Obwohl er nichts gemacht hat.
Nichts, Digga, ich bin zu Hause, ich chill auf der Couch.
Weißt du, er hat einfach zu Hause in seinem fetten Haus, macht er den Fernseher an, guckt sich dieses Spiel und denkt sich, ja, wenn jetzt Tulane gewinnt, alles wie immer. Wenn Ole Miss gewinnt, kriege ich einen Check von 250k.
Nehme ich mit. Also muss Schreckt. Zur Weihnachtszeit kann man das auf jeden Fall
ein bisschen mitnehmen. Das ist auf jeden Fall eine Wette, die man gerne eingeht. Mhm. Wenn man nichts zu verlieren. Aber ey, pass auf, ich wollte Folgendes noch machen. Ich wollte Tulane trotzdem noch mal ein bisschen Liebe geben. Natürlich, 3 Total Turnovers und du warst bei Third Down auch nur 5 von 13, Fourth Down 0 von 4. Aber, und jetzt kommt noch ein großes Aber, weil ich finde trotzdem, in gewissen Phasen des Spiels, und das muss man Tulane lassen, haben sie trotzdem ordentlich und auch, man muss wirklich sagen, gut gegen Ole Miss gespielt, weil folgende Punkte. Erstmal Time of Possession hatten sie mehr als Ole Miss. Tulane hatte trotzdem 421 Total Yards zu 497. Also es war jetzt nicht, dass sie irgendwie den Ball nicht bewegen konnten. So, es waren ja eigentlich viel mehr die Turnover on Downs, 4 Stück, tut weh, und 3 generelle Turnover. So, und du musst noch dazu sagen, Penalties, natürlich Ole Miss nur ein Penalty für 5 Yards, aber Ole Miss war auch nur 3 von 10 bei Third Downs. Nur 3 von 10 bei Third Downs, das sind 30%. Also das ist auch keine Masterclass von der Ole Miss Offense gewesen. So. Also ich finde, so ein bisschen sieht das Ergebnis vielleicht deutlicher aus, als das Spiel eigentlich war, weil Tulane trotzdem, wie gesagt, gewisse Dinge machen konnte, den Ball bewegen konnte. Die Turnover haben sie dann einfach nur gekillt. So. Aber im Endeffekt waren sie bei Third Downs besser, bei Time of Position besser. Also, ne, wenn man so ein paar Sachen sich anguckt, muss man echt sagen, gut, 41-10 sieht hart aus. Natürlich haben sie auch hat Ole Miss verdient gewonnen, aber Tulane war trotzdem jetzt nicht, sag ich mal, ein Punching Bag und hat alles mit sich machen lassen.
Ja.
Muss man nochmal dazu sagen. Alright, aber Ole Miss, wir gehen vielleicht nochmal kurz in die Preview. Dominik, kurz, ich sag's extra.
Nee, warte, lass uns das nicht mal ansprechen. Lass uns nicht ansprechen, wir machen einfach nächstes Spiel.
Okay, dann lieber so, bevor ich Dominik hier schon wieder trigger. Ey, aber womit ich dich auf jeden Fall trigger. Warte, lass uns erst über James Madison in Oregon reden.
Ja,
das wollte ich. Und dann müssen wir über Miami und Texas A&M reden. Also, James Madison, Oregon. James Madison ja als 12-Ranked-Team, das ist irgendwie komisch, wenn man das mixt, 12-Ranked-Team so, in die College Football Playoffs gekommen. Musste gegen Oregon in Oregon spielen, im Austin Stadium. Und hat natürlich verloren, wie wir es alle gedacht haben. Aber der Score 51-34. Sagst du, das war eine Klatsche? Oder würdest du sagen, ey, James Madison hat trotzdem gezeigt, was sie können? Und klar, Oregon war einfach die stärkere Mannschaft in allen drei Phasen. Aber würdest du sagen, es war eine Klatsche? Oder würdest du sagen, James Madison hat wirklich mal zeigen können, was sie eigentlich für eine Schule sind, was sie für ein gutes Team sind?
Ich bin da eher so von Oregon hat einfach gewiesen, dass sie der haushohe Favorit sind, dass sie Top-Spieler um sich haben. Offensiv können sie den Ball bewegen, fast wie sie wollen. James Madison hat versucht mitzuhalten, aber irgendwann mal geht es da einfach nicht mehr. Du hast ein 3-and-out, dann macht Oregon nochmal einen Touchdown. Da denkst du dir auch manchmal, ach Mann, wenn wir keine Touchdowns hier ziehen, dann ist es sehr, sehr schwer für uns, da irgendwie mitzuhalten. Aber es hat mir viel, viel mehr gezeigt über Oregon anstatt irgendwas anderes. Natürlich mit Garbage Time hat JMU es dann close gemacht, 34-51. Man denkt sich, oh, das war hin und her. Nee, das war eher Oregon, haut da einfach die Touchdowns alle rein. Am Anfang des vierten Quarters haben sie eh alle ausgewechselt. Und da war es halt einfach für die auch schon ja, Pflichtsieg. Keiner verletzt sich, keiner sollte irgendwie ein Risiko eingehen. Aber es hat mir eher gezeigt, dass Oregon einfach noch nicht so auf einem Level spielt, wo man sagen kann, dass die National Championship gewinnen könnten. Ich glaube, defensiv haben sie zu viele Lücken gerade. Das wurde ein bisschen exposed gegen einen Gegner, der nicht auf der gleichen Ebene ist wie Oregon. Und wenn sie dann halt wieder gegen einen Indiana oder gegen einen Ole Miss oder so spielen täten, die offensiv stark sind, ich glaube, die Defense könnte da momentan nicht genug machen für Oregon. Offensiv, Dante Moore auch mit 4 Touchdowns, souverän, aber dann 2 Interceptions. Mhm. Bin ich auch noch nicht überzeugt, ob er in dem großen Spiel und im großen Moment der Difference Maker sein kann für Oregon. Und das hat mir einfach ein bisschen mehr über die Ducks erzählt, wo man sagen muss, ja, ist noch nicht so ein sicheres Ding, ob man der Ente da vertrauen kann in der nächsten Runde.
Ja, ich bin vollkommen bei dir. Muss nochmal dazu sagen, was ja James Madison auch in diesem Spiel sehr wehgetan hat, waren 13 Penalties, 113 Yards. Das ist ja auch tough. und du warst 22 Mal in der Situation bei Third Down. So, das ist natürlich auch die Frage, Props an die Oregon Defense oder vielleicht auch schlecht gemacht von der James Madison Offense, aber so oder so, du hast ja auch schon gesagt, viel war in Trash-Time dabei. Das geht natürlich auch, was Yards angeht und was Touchdowns angeht und alles Mögliche. Oregon war das bessere Team. Aber die Frage ist, werden sie in den College Football Quarterfinals bei ihrem nächsten Gegner auch nochmal so davon kommen, wie sie jetzt gegen James Madison davon gekommen sind? Da müssen wir nachher nochmal drüber reden, wenn wir die Spiele tippen von kommenden Wochenende oder von der kommenden Woche. Ja, es ist jetzt diese Woche, also in anderthalb Wochen sind ja die Games eigentlich, also um Silvester rum. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Lass uns auf das letzte Spiel kommen. Und das war ja wirklich das eigentlich absurdeste Spiel, was wir in dieser ersten Runde der College Football Playoffs hatten, weil wir hatten eigentlich drei, also die anderen drei waren ja sehr eindeutig dann bis zum Schluss. Aber was gar nicht eindeutig war, war dieses Spiel. Nummer 10-ranked Miami war zu Gast im Kyle Field bei Texas A&M. Das Stadion war, also die Atmosphäre war crazy. So, ich habe das Spiel ja geschaut auf dem Wiki hin, im Zug, bevor wir Broncos Game of the Week kommentiert haben gestern. Ey, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Fans von Texas A&M haben erstmal abgeliefert. So, die Atmosphäre war brutal. Aber das Spiel war ja lange super ausgeglichen. In der Halbzeit, das war das erste College Football Playoff Game ever, was in die Halbzeit gegangen ist mit 0-0.
Ja.
Kein einziger Score.
Defensiven waren on point, muss man sagen.
Ja, da will ich gleich nochmal kurz drauf hinaus, wenn wir über die Defensive, vielleicht aber auch über die Offenses reden. Weil da war viel auch nicht on point,
ja.
Muss man auch nochmal dazu sagen. Also, ne, das ist ja immer so eine Art Wechselspiel. Reden wir gleich nochmal drüber. Dann Miami mit dem Field Goal im dritten Quarter. Und dann entscheidet sich alles im vierten Quarter. Texas A&M macht auch das Field Goal, es steht 3-3. Dann ist die Frage, was passiert jetzt? Kann Miami es machen? Kann Texas A&M es machen? Und wie man eigentlich so will, wir haben über den jungen Mann schon öfter geredet, Malachi Toney. Er hatte, und ich weiß nicht, ob du das Postgame-Interview gesehen hast mit dem Running Back Fletcher.
Ja, habe ich gesehen. Ja. Er hat ihn ja hochgemuntert oder halt aufgemuntert, nachdem Malachi Toney einen Fumble hatte. Und genau,
darauf wollte ich hinaus.
Man dachte schon, okay, im vierten Quarter Malachi Toney, ein unglaublich bitterer Fumble. Und man denkt sich, oh, ist das jetzt der Durchbruch für A&M? 3-3, die haben das Momentum, Heimspiel und so weiter. Und dann hat die Defense von Miami halt wieder mal bewiesen, nee, wir sind eine solide Truppe da und holen uns den Ball zurück, forcen den Punt. Und dann ist es sogar Malachi Toney, der aufgemuntert wurde von seinem Mitspieler, derjenige, der den Game-Winning-Touchdown am Ende erzielt. Und das ist halt manchmal so eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das ist geil als Teammate dann zu wissen, hey, alles wird gut, nächster Spielzug, ist nichts verloren, ist nicht das Ende des Spiels, weil wir haben ja noch Zeit auf der Uhr. Mhm. Und Mark Fletcher Jr. auch einfach souverän auf dem Boden. Carson Beck war nicht überzeugend. Er hat das Spiel nicht verloren, was wichtig war für Miami, solange er keine dummen Turnovers hatte, war alles möglich. Er hat seine Checkdowns genommen, 103 Passing Yards in diesem Spiel gehabt. Aber Mark Fletcher Jr. war so souverän auf dem Boden mit 172 Yards. Und am Ende im vierten Quarter wurde er dann nochmal richtig
fast. Ich wollte sagen, also souverän ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Also er hat ja wirklich abgeliefert.
Ja.
So, ihr müsst euch überlegen.
Gegen diese A&M genau, Defense.
Gegen die Texas A&M Defense, wo wir ja beide letzte Woche gesagt haben, ey, Texas A&M gewinnt das Ding, klar. Muss man dazu sagen, wir waren beide.
Habe ich auch gedacht.
Wir waren beide komplett anderer Meinung. Und was die Miami Offense, gerade das Running Game, gegen die Texas A&M Aggies Defense gemacht hat, war brutal. Am Ende des Tages Mark Fletcher Jr. mit 17 Carries für 172 Yards. Das heißt, er hat über 10 Yards pro Carry am Ende des Tages gehabt.
Ja. Und gegen die Texas A&M Defense. Ich muss halt auch ansprechen, Texas A&M hat Miami wirklich so richtig Motivation vor dem Spiel gegeben mit all diesen Interviews und die Offensive Line. Bitte, bitte, wenn jemand Offensive Line spielt, tu es niemals, dass du den Top Prospect Edge Rusher irgendwie Feuer unterm Arsch anzündest, dass der extra Motivation hat. Weil das hat genau Texas A&M getan mit Reuben Bain Jr., die haben gesagt, ach, wir brauchen kein Tape anschauen, wir machen unser Matchup schon, der wird kein Problem sein. Ja, Top Pass Rusher, wird wahrscheinlich ein Top 5 Draft Pick, ja, ist uns egal, er ist nicht gut. Und dann denke ich mir, okay, Reuben Bain Jr. wird darauf angefragt in der Pressekonferenz. Und ich glaube, das Allerschlimmste, das du hören kannst als Gegner, ist, Reuben Bain Jr. wird da sagt, ey, hast du gehört die Kommentare von den und denen und was dieser Offensive Lineman über dich gesagt hat? Ja, habe ich gehört. God bless them. Hat er so gesagt, keine geil. Scheiße gelabert.
Geil.
Ey, wenn du geil. Sagst, ey, Gott soll was dich segnen.
Was ein geiler Typ.
Und dann kommt er raus mit 3 Sacks und 4 Tackle for Losses. Reuben Bain Jr. war durchgedreht. Also,
ja, der hat ein krasses Spiel. Aber ich möchte einmal noch kurz zurück circlen, über die Quarterback-Position reden. Carson Beck, du hast es schon gesagt, hat das Spiel von Miami nicht verloren, aber auch nicht wirklich gewonnen. Also er war irgendwie, weiß ich nicht, Game Manager wäre vielleicht sogar auch noch zu positiv. Also er war einfach da und hat das gemacht, was er machen sollte, aber auch nicht mehr. Das Ding ist, lass uns mal kurz über Marshall Reed reden. Der war ja in der Saison richtig gehypt. Alle waren, ey, Marshall Reed, du bist vielleicht ein Heisman-Kandidat, du bist in den Talks, du bist einer der Top-Quarterbacks, du kannst laufen, werfen, du hast das gesamte Package. Und ganz ehrlich, gegen diese Miami Hurricanes-Defense sah er nicht, also, er hatte zwar geile Würfe zwischendurch, aber 25 von 39, keine Touchdowns, 2 Interceptions. Und die Interceptions kamen auch zu Zeitpunkten, die der Texas A&M Aggies Offense gar nicht geschmeckt hat. Also,
Was war
mit Reed los?
Ich glaube, der Moment war einfach zu groß für ihn. Ich glaube, man konnte schon ein bisschen diese Tension mitspüren, dass er keinen Fehler machen wollte, dass er alles richtig nehmen wollte. Er hat ein paar Mal gezögert. Ich dachte, er hätte auch vorher schon einen Touchdown-Wurf haben können in der Mitte. Ich glaube, das war sogar auf Owens oder so. Hätte er einen Ticken früher werfen sollen, weil er war weit offen. Dann verpasst er den nächsten, dann hat er ein Tight Window und er wirft ihn hinter seinen Mann und es wird dann die Game-Sealing-Interception für Miami. Und da dachte ich mir einfach, er hat so gespielt, dass er keinen Fehler machen wird, will ein paar gute Escapes gehabt, aber am Ende des Tages war es halt einfach nicht sein Tag und hätte er einfach normal gespielt und seinem Team keine Fehler gegeben mit 2 Interceptions und einem Fumble, dann gewinnt Texas A&M das Ding auch sehr wahrscheinlich. Natürlich, auf der anderen Seite kann man sagen, Miami hat auch alles getan, um sich selber in den Fuß zu schießen. Die haben 3 Field Goals verpasst. Das sind ja 9 Punkte, die sie liegen gelassen haben.
Ja.
Ich weiß, es war unglaublich windig. Der erste Field Goal, muss man die Wiederholung anschauen. Ich kenne es ja auch. Wenn da 5 km/h weniger Wind ist, ist der wahrscheinlich noch drin. Aber dieser Wind hat den Ball wirklich von links nach rechts gezogen. Du konntest da nichts machen. Da sagst du manchmal, weißt du was, der Ball ist in der Luft und wenn der Wind ihn mitnehmen will, kein Ding. Der zweite, den hat er sowas von versenkt oder verschossen. Wir haben einen Kyle Field hier in Texas A&M gespielt und der ist drüben in Dallas bei Texas gelandet, in Austin. Und dann der dritte hat einfach an den Pfosten gehauen. Aber ja, auf einmal tust du dir selber weh, du lässt Punkte liegen, du lässt Texas A&M Spiel, aber dann hast du halt auch eine geile Defense, die dieses Spiel für dich entscheidet und Marshall Reed war dann kein Unterschied am Ende und die Game-Sealing-Interception, ja, war dann auch wirklich so dieses, weißt du was, Miami hat's verdient, aber ich muss eins noch sagen, Michael Irvin ist so eine geile Sau, Digga.
Er ist crazy. Wie er da auf allen 4 an der Seitenlinie, dann küsst er noch den Head Coach danach und ey, Michael Irvin guckt, ja, ey, das war auch noch, Dominik hat es gerade vorgemacht, dann nimmt er so einen Plastikeimer, packt da ein Texas A&M Jersey drüber, zieht seinen Gürtel aus und schlägt dieses Texas A&M Jersey mit, ich kann,
ey, ja, Bell to ass.
Und er steht da so vor den ganzen Fans, ich glaube, das war sogar vor der Student Section, und knallt da auf diesen Eimer mit seinem Gürtel, weil er dann in Texas A&M den Arsch versohlt. So. Ey, der Mann hat eindeutig zu viel Spaß.
Aber ey, ich also, lieb's. Wenigstens, ich
find's brutal.
Wenigstens hat er ist ein Alumni, der sein Team gut repräsentiert hat. Egal, wie crazy es dann ausgeschaut hat mit all den Memes, die rauskommen. Ey. Weil auf College Game Day, der eingeladene Gast und Guest Picker war ja eigentlich Johnny Manziel. Aber er war nicht da.
Ist es wirklich so?
Er war nicht da. Er war nämlich die Nacht vorher in Miami für den Jake Paul Fight und hat es dann halt komplett als No-Show nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, warum buchst du Johnny Manziel in der Früh, wenn du genau weißt, dass er so ein Partymacher ist? Der wird es niemals schaffen, in der Früh eine Show zu machen.
Aber wie unprofessionell ist das auch?
Ultra unprofessionell. Aber dann ist es halt so, ich denke mir manchmal, weißt du was, Texas A&M, du hörst den Namen, die haben unglaublich geile Spieler gehabt. Von Miller, Miles Garrett. Aber trotzdem, der Name, den du mit dieser Schule noch immer vereinigst, ist Johnny Manziel. Wichtigste Alumni, die du für dein Franchise haben kannst. Und er ist ein No-Show. Weil er wirklich das typisch Johnny Manziel-Ding gemacht hat.
Und du hast ein Heimspiel. Und es ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal, dass es in Miami war und Texas A&M hat bei Miami gespielt. Ne?
Wer ist in Miami, hätte das Safe nicht verpasst. Das wissen wir auch.
Ja, das wissen wir auch. Aber ey, it is what it is. War ein verrücktes Spiel. Aber jetzt die Überraschung, die Hurricanes sind in den Quarterfinals.
Hey, ich habe auch
Und die Aggies sind raus. Also ich finde es irgendwo ein bisschen schade, weil ich hätte gerne Texas A&M nochmal gesehen. So, jetzt sind sie raus. Aber auch, ich freue mich auch für Miami, weil jetzt ist Miami so diese verrückte Wildcard, wo wir ja gesagt haben, ey, lass mal einen von den Teams, wo wir denken, dass sie nicht gewinnen, gewinnen. Und dann hast du diese David gegen Goliath-Situation in den Quarterfinals. Und da habe ich richtig Bock drauf. Lass uns jetzt, und wir haben schon eben einmal kurz über das Schedule geredet, ich sage einmal kurz, was die Matchups sind für die Quarterfinals. Und dann gehen wir, würde ich sagen, chronologisch das Ganze durch und picken die Games, wie wir es jetzt auch schon gemacht haben. Und wir können ja dann mal dann unseren Score noch beide. Du bist 3 von 4, ich bin 1 von 4. Also du hast 3 Punkte, ich habe 1 Punkt. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr aufholen. Aber wir tippen trotzdem weiter natürlich. Und das erste Game ist, wir haben gerade über Miami geredet, Number 10 ranked Miami gegen Number 2 ranked Ohio State.
Im Goodyear Cotton Bowl Classic im AT&T Stadium in Arlington, Texas.
Ja, und ganz ehrlich, Miami hat das Ding knapp gegen Texas A&M gewonnen. So, du hast Malachi Toney, Fletcher, du hast auch einen Carson Beck, du hast eine brutale Defense, ey, wir haben über Bainey noch geredet. Du hast die Pieces, aber du hast nicht die Pieces, die Ohio State hat.
Yeah,
it is what it is. It is, ey, du kannst, und ich gebe jetzt nicht mein Tulane Ole Miss Talk, so. Weil das Ding hier, wenn Miami, und das ist, ey, das ist aber auch Fakt, wenn Miami das Ding hier gewinnen sollte gegen Ohio State, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Aber ich kann nicht sehen, dass Miami in dieses Game geht, in den Cotton Bowl und sagt, wir schlagen Ohio State. Nein, einfach nein.
Ich glaube, die Defense von Ohio State ist auch nochmal ein Stück besser. Also viel, viel besser. Mit Caden Curry, Caleb Downs und Co.
Ja.
Es wäre wirklich die größte Überraschung. Ich könnte es gar nicht mal in Worte schreiben, dass ein Team wie Miami, das in der ACC so gechoked hat, dann reinkommt und Ohio State irgendwie schlägt.
Yep.
Ich kann es nicht glauben. Ohio State hat auf jeder Position, Running Back, Quarterback, Wide Receiver, Janitor, Head Coach, alles.
Janitor, Head Coach.
Wow. Sind die besser besetzt. Ich mag Mario Cristobal. Ich glaube, er baut was richtig Gutes in Miami auf. Aber dieses Jahr ist noch zu früh. Und ich wäre auch auf Ohio State mit mehreren Touchdowns. Also so 2 Touchdowns.
Nicht wieder so ein Pick.
Immer
wenn du sowas pickst, dann geht es da hinten los.
So ein 10 bis 14 Punkte Sieg für Ohio State.
Okay, aber 10 sind ja nicht mehr.
Also Minimum.
Du sagst mindestens 1 Touchdown. Okay.
Also Minimum 2 Possession. Ich glaube, Ohio State defensiv wird da einfach dominieren. Und Jeremiah Smith wird auch ein Field Day haben mit der Defense.
Ihr habt es gehört. So, mal gucken, ob das eintrifft. Das ganze Game, können wir gerade vielleicht noch sagen, ist am Donnerstag, also von, also im Prinzip Silvester ist es ja dann, also für uns. Also von dem 31.12. auf den 1.1. um 1.30 Uhr. Also falls irgendwie ihr auf einer Silvesterparty seid, die langweilig ist, dann schaltet einfach rein und guckt Miami gegen Ohio State. Dann fängt das ja schon mal direkt gut an. So, am gleichen Tag, aber 18 Uhr abends, haben wir Number 5 Oregon, die ja gegen James Madison gewonnen haben, gegen Texas Tech. Und das Ding, boah, da tue ich mich wirklich schwer zu tippen. Bin ich wirklich ehrlich. Das könnte das knappste Spiel sein von allen 4 Quarterfinals. Meiner Meinung nach.
Im Orange Bowl in schönem Hard Rock Stadium in Miami, Florida.
Und wir wissen genau, wer da schon zuguckt.
Ich bin auch da deiner Meinung. Aber Texas Tech hat die crazy Defense. Sie sind unglaublich stark. Das ist crazy. Ich bin nicht überzeugt von Dante Moore momentan. Ich mag die Oregon Offense. Ich mag eigentlich alles an Oregon, aber ich glaube, die Raiders schaffen es. Ich glaube, Rodriguez, ich glaube, Roberts. Ich denke einfach, Texas Tech hat da zu viel investiert. Und die O-Line wird dann auch wieder topfit sein. Und ein Dickey wird dann durch die Oregon Defense durchrennen. Und ich sehe da einfach weiterhin, wie ein Team, das jetzt hat eine Bye-Woche hatte, quasi da reinkommt und komplett frisch gegen Oregon spielen darf. Und Oregon defensiv hat mir nicht genug gezeigt. Und offensiv, denke ich, wird die Defense von Texas Tech da auch zu stark sein für Oregon. Und deswegen tippe ich auf Texas Tech.
Bin ich komplett bei dir, unterschreibe ich. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Ich hätte mir das Gleiche gesagt ungefähr. Dann lass uns auf das nächste Game gehen. Wir haben eben schon, oder du hast eigentlich eben schon deine Prediction gegeben. Number 9 ranked Alabama gegen Indiana, Number 1 ranked. Auch am 1. Januar, also wenn, im Endeffekt, wenn ihr 18 Uhr aufhört, dann wird wahrscheinlich so irgendwie eine halbe Stunde im Päuschen sein und dann um 10 Uhr, also 22 Uhr abends, dann im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, Alabama gegen Indiana. Und ganz ehrlich, so wie Alabama gegen Oklahoma angefangen hat, also eins steht fest, wenn du das gegen Indiana machst, gewinnst du das nicht.
Ja.
Also wenn du 17-0 gegen Indiana hinten liegst, dann ist das Ding durch. Also Alabama muss, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, einen heißen Start haben, irgendwie gut reinkommen, auf irgendwie einen Fehler hoffen von Indiana und irgendwie, weiß ich nicht, Turnover früh oder einen eigenen Touchdown früh, was auch immer. Aber die brauchen direkt am Anfang irgendeinen Highlight-Piece für ihre Offense, Defense, Special Teams, was auch immer. Aber irgendwie müssen dieses Spiel starten mit so einer, mit so einem Magic Moment, weil sonst sehe ich da keine Chance. Weil Indiana einfach zu gut gespielt hat, die haben Ohio State geschlagen. Ey, die haben Ohio State geschlagen, die Schule, die keine Ahnung wie viele Wochen auf dem Number One Spot war. Und Indiana hat gesagt, ey, shit, die sind auch nicht zu groß für uns, jetzt sind wir die Number One.
Yep.
Und ey,
du hast den Heisman-Sieger.
Du hast die Heisman-Sieger. Du hast
zwei krasse Receiver, eine crazy Defense. Dass die Ohio,
tausend Argumente machen.
Dass die Ohio State so dominiert hatten mit ihrer Defense, hat mir schon einiges gezeigt, wo ich denke, oh, ey, Indiana, die sind zwar sexy mit der Offense, aber die haben die zweitwenigsten Punkte zugelassen hinter Ohio State. Ja. Und die Defense spielt auch wirklich so. Ja, Indiana ist ein anderes Team. Aber ich würde da auch schon ein bisschen, ja, hinweisen, das nicht zu leicht zu nehmen für Indiana. Ich weiß, die werden der Favorit sein, aber Alabama ist so ein Team, wo auch gegen Oklahoma, was mich wirklich gewundert hat, ist einfach der Gameplan von DeBoer. Der hat ja Ryan Williams komplett nicht ins Spiel gebracht. Findet er einen Weg jetzt gegen Indiana? Die spielen ein bisschen Soft Coverage. Gibst du ihm ein paar kleine Screen, ein paar kleine Designed Runs, lass ihn ins Spiel kommen und ich glaube, dann kommt die Confidence von Ryan Williams raus. Und ich sage es mal so, ich tippe zwar auf Indiana, aber ich sehe den einzigen Weg, wie Alabama dieses Spiel gewinnt, wenn Ryan Williams über 120 Receiving Yards hat. Also er muss der riesen Difference Maker sein für Alabama, weil wenn er ein Spiel hat, wo er einfach nicht gestoppt werden kann, okay, jetzt wird es auf einmal eng für Indy.
Ja, bin ich bei dir, aber Ryan Williams war auch schon gegen Oklahoma nicht der überzeugende Wide Receiver. Und
nee, das weiß ich.
Was ich auch krass fand, das war der Commentary. Ich habe es nicht jetzt double gefact-checkt, aber korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es wahr ist. Ryan Williams ist einer, also wenn du nur die Starting Wide Receiver nimmst, also die Top 2, 3 Wide Receiver pro Team, ist er der Wide Receiver in der kompletten Division One mit den meisten Drops diese Saison.
Ja. Er hat auch ein Problem dieses Jahr
gehabt. Das ist schon krass. Also so kennt man, so hat man ihn ja letztes Jahr auch nicht gesehen.
Eigentlich. Konzentrationsfehler, was auch immer man da.
Aber du weißt ja nie, er kann jetzt auf einmal auch, wie du schon sagst, einfach eine Art Breakout-Game haben und macht da seine 170 Yards, zwei Touchdowns, weil er ist ja der Art Spieler.
Ja.
So. Deswegen, also, aber das ist ja das, was ich eben schon meinte mit, du brauchst diesen Art Magic Moment. Du brauchst irgendwie einen Spark, wo du sagst, okay, daran können wir weiter uns füttern. Weißt du, da kannst du dich dran aufhängen irgendwie. Aber wenn du in dieses Spiel gehst, Indiana kommt den Ball, geht 7-0 in Führung, dann kann ich dir schon sagen, dann wird's schwierig.
Ja, so.
Ich tippe auf Indiana, du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich bin auch Indiana.
Alright, so, und dann gehen wir ins letzte Spiel für die College Football Playoff Quarterfinals. Das ist Number 6 ranked Ole Miss gegen Number 3 ranked Georgia im All-State Sugar Bowl. Und das Ganze ist, da waren wir jetzt im Februar letztens noch, im Caesars Superdome in New Orleans.
Puh.
Ey, das ist eine geile, ich finde das Stadion brutal, wenn du innen drin bist, ist es einfach so wie so ein, also es kommt dir größer vor von innen, als es von außen aussieht.
Ja.
Es ist irgendwie so, ich weiß nicht warum.
Weil es in den Boden so ein bisschen gebaut ist.
Ja, und es ist auch so, also die Decke ist auch also höher als gefühlt in jedem anderen Indoor-Stadion.
Ja.
Also es ist so, also es
ist crazy.
Also das Stadion von innen ist wirklich brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat richtig Bock gemacht. Aber Ole Miss gegen Georgia, bei dem Spiel tue ich mich auch ein bisschen schwer. Das Ding ist, Georgia hatte die Bye Week. So, Ole Miss hat zwar Tulane weggeklatscht, aber wir müssen auch wahr bleiben, ehrlich bleiben, es war auch Tulane. Es war jetzt ja nicht, dass Ole Miss irgendwie rauskam und hat jetzt irgendwie Oregon in der ersten Runde weggeklatscht. So. Weiß ich nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Georgia Bulldogs für die Ole Miss Rebels einfach eine Nummer zu groß sind. So. Wo ich auch Fragezeichen habe, ist auch so ein bisschen, ja, wie gut kann Ole Miss jetzt auch nach so einer Woche, wenn sie gegen Tulane gewonnen haben, jetzt gegen die Georgia Bulldogs spielen? Weil das Ding ist, glaube ich, auch, dass viel Preparation Time sein wird. Du bist noch angeschlagen, du hast vielleicht Spieler, die noch questionable sind. Und die Georgia Bulldogs sind schon seit, keine Ahnung, wann war das letzte Spiel von den Georgia Bulldogs? Ich muss gerade mal nachgucken. So, das letzte Spiel von den Georgia Bulldogs war am 6.12. 6.12.
Ja.
Das war Nikolaus. Das war jetzt schon vor 15 Tagen und wenn sie spielen, ist es fast einen Monat her.
Hey, manchmal kannst du aus dem Rhythmus gehen, aber ich...
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ole Miss könnte ein bisschen ins Rollen kommen. Aber ich sag's halt auch einfach so. Das ist ein Rematch von diesem Jahr. Ich glaube, es war Woche 8, 7 oder 8, zwischen Georgia und Ole Miss. Ole Miss war das higher-ranked Team. Die haben in Athens gespielt, also in Georgia. Und da war der Endstand 43-35. Und das war so ein Spiel, wo Ole Miss hat geführt, hat eigentlich alles richtig gemacht, aber Gunnar Stockton und seine Konstanz, 4 Touchdowns am Ende, keine Turnovers, war der Unterschied, weil im vierten Quarter hat einfach Trinidad Chambliss und die Ole Miss Offense sich in die Hose gepinkelt, wie in die kleine Bulldoggen da an sie geschnappt haben. Und Da dachte ich mir schon, hey, eigentlich hat Ole Miss wirklich jede Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Hat es dann aus der Hand gegeben. Und der einzige Grund dafür war einfach, weil Gunnar Stockton so souverän gespielt hat. Jetzt bin ich gespannt. Kann Gunnar Stockton wieder so ein Spiel haben gegen Ole Miss? Jetzt hast du das Tape gegen ihn. Und ich bin mir halt auch selber nicht so sicher. Ich weiß, Georgia ist heiß, die haben die Experience, Kirby Smart ist unglaublich, aber ich glaube, die wollen es auch nochmal richtig so in Lane Kiffins Fresse ein bisschen reinschieben, so von, du hast uns verlassen, zeig es mal. Du hast das hier aufgebaut und ich glaube, Trinidad Chambliss findet mehr und mehr seinen Groove.
Machst du es wirklich?
Ich gehe mit Ole Miss. Ich gehe mit den Rebels. Ich sage, es wird einen Upset geben in dieser Runde. Es gibt einen Upset, wo das Lower-Ranked-Team gewinnt.
Und kann ich mir auch vorstellen.
Ich denke, es wird Ole Miss in diesem wilden SEC-Duell. Und dann musst du dir vorstellen, hast du einfach deinen SEC-Champion nicht mal mehr drin. Und Ole Miss.
Ich glaube auch, dass es irgendwie in der Runde irgendwie einen Upset geben wird. Es ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Aber nicht in diesem Spiel. Also ich gehe mit der Konstanz von Gunnar Stockton, ich gehe mit den Georgia Bulldogs, die an 3 gerankt sind, die in dieser Saison so viel Richtiges gemacht haben, haben nur gegen Alabama verloren, das auch knapp. Sonst gegen so viele Ranked-Teams gewonnen. Also ich bin bei den Bulldogs, du bist bei den Rebels. Warte, haben wir dann alle Spiele außer das gleich getippt?
Ja, dann haben wir alles.
Also kann ich dich gar nicht mehr einholen. Also auf jeden Fall nicht in den Quarterfinals. Aber ich kann einen Punkt gut machen. Leute, wir haben richtig Bock. Ich würde sagen, Dominik, wir laden das Ganze schon einfach Montag hoch. Ich würde es einfach auf morgen schedulen.
Yep.
Oder? Dann haben alle Broman State Studenten lecker bisschen zur Anfang der Weihnachtswoche. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten am 24. Und wir hören uns wieder nach Weihnachten. Das ist dann der 29., also der Montag, wo wir dann aufnehmen werden. Ja, das ist der 29. müsste sein, also der Montag. Und dann am 30. kommt dann die Folge raus, pünktlich vor Silvester. Also da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Deswegen müssen wir uns auch kein frohes neues Jahr wünschen, keinen guten Rutsch. Wir sehen uns noch, wir hören uns noch. Aber erstmal frohe Weihnachten von Dominik und mir von der Broman State University. Und damit verabschieden wir euch in hoffentlich eine besinnliche restliche Weihnachtszeit. Ganz viel Spaß mit der Family. Esst gut, habt eine gute Zeit, verbringt viel Zeit mit der Family. Gammelt ein bisschen rum, ladet Batterien auf und wir sehen uns nach den Quarterfinals nächste Woche. Dominik, du hast die letzten Worte.
Class is dismissed.